Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute Vormittag einige Verse aus dem 55. Kapitel des Jesaja-Buchs. Dort schreibt der Prophet: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Texte, die wir heute gehört haben, ob es die Epistellesung war, das Evangelium oder jetzt unser Predigttext, befassen sich eigentlich in vielen Worten mit dem Wort. Nicht einem Wort, nicht so banal, wo man sagt, ach, mein Lieber, auf ein Wort, können wir mal kurz miteinander ratschen, nein, sondern das lebendige Wort, das Wort, das manch einer mit besonderer Bedeutung und Betonung ausspricht, das Wort. Hatte ich früher mal ein Gemeindeglied in einer früheren Gemeinde, der sich immer bedankt hat nach dem Gottesdienst und gesagt hat, vielen Dank für das Wort. Es war damit sehr gewichtig geworden. Aber jetzt mal alles Lächeln beiseite. Es sind einige Aufrufe drin, damals zu einer Zeit, in der das Volk Israel, sprich die Oberschicht aus Babylon, längst zurückgekehrt war, der Aufbau des Tempels in vollem Gange war und nicht nur der Aufbau, Wiederaufbau des Tempels, sondern auch der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem, wieder die Bevölkerung und der alte Glanz, der sich anfing wieder abzuzeichnen und gleichzeitig aber auch wieder genau die Situation, wie vorher da war, dass nach der ganzen Euphorie der Heimkehr und der Euphorie des Neuanfangs so ein Stück Normalität eingekehrt war. Und dann, wenn Normalität einkehrt, dann passiert es halt in unserem Leben, dass man an manches, was vielleicht zu bestimmten Zeiten einem sehr am Herzen liegt und wichtig erscheint, dass das in den Hintergrund rutscht. Und so war es damals auch. Der liebe Gott, der die Rückkehr ermöglicht hatte und den Anfang, der war plötzlich ein guter Mann für einen oder anderen. Und deswegen war es nötig, dass der Prophet wieder sich hinstellt und fast die alte Leier anfängt zu spielen. Sucht Gott. Schaut hin, wo er ist. Richtet euch und euer Sinnen und euer Handeln nach ihm aus. Ruft ihn an. Jetzt ist er nahe. Und diesen Aufruf hat es tatsächlich schon wieder gebraucht. Diesen Aufruf, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, den braucht es auch heute. In so vielen Situationen, wenn man so mitbekommt, wie viel an Gottlosigkeit sich ihren Weg bahnt Und Gottlosigkeit sage ich jetzt nicht mal moralisierend, das sagt auch, das ist ein gottloser Mensch, sondern Gottlosigkeit in dem Sinn, dass jemand sich selbst so verkennt, dass er sagt, den brauche ich nicht. Und der Gottlose, so schreibt Jesaja, der soll doch mal bitte seinen Weg überlegen und soll ihn verlassen. Und dann stellt er dem Gottlosen den Übeltäter an die Seite, der sich von seinen Gedanken abwenden soll und zu Gott bekehren. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ist dieser Text aktuell. Wie viel Übeltat und übles Handeln findet zunächst mal in den Gedanken statt und wird dann auf die eine oder andere Weise ins Werk gesetzt. Die ganze Kriminalität, wenn ich jetzt dran denke, mit Kinderpornografie im Internet, das sind zunächst die Gedanken, die zur Übeltat führen. Und spätestens bei so einem Thema ist dringend nötig zu sagen, stopp, wendet euch ab davon und bekehrt euch zum Herrn. Denn bei ihm gibt es sogar nach solchen Geschichten noch die Möglichkeit der Vergebung und des Erbarmens. Aber nicht nur in diesen Extremsituationen oder Extrembeispielen. Wie oft brauchen wir es im ganz normalen Alltag, dass wir plötzlich da sitzen und sagen, hoppla, habe ich das jetzt richtig gemacht? Denke ich da richtig? Handle ich da richtig? Oder muss ich da eine Notbremse reinhauen und sagen, nein, den Weg, so wie ich ihn jetzt gegangen bin, will ich nicht mehr weitergehen. Ich muss was ändern. Und dann kann ich es getrost tun, weil ich weiß, das, was vielleicht falsch gelaufen ist, hängt mir nicht mein Leben lang, und mein Leben meine ich nicht das Irdische allein, sondern bis hinein in die Ewigkeit. Das hängt mir da nicht mein Leben lang nach, sondern ich kann es vor Gott bringen und ihn um Vergebung bitten. Was wir eigentlich jeden Sonntag und zu jedem Beginn eines Gottesdienstes auch machen. Freilich ritualisiert. Aber hinter jedem Ritual steckt auch ein Stück Herzenskern. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Die boshafte Version: Der Mensch dachte, doch Gott lachte. Diesen Satz, den kann man unendlich oft übersetzen, in unendlich viele Worte packen, dass Gottes Gedanken nicht unsere sind und seine Wege nicht unsere Wege. Wie sollten sie es denn? Wie sollten unsere Gedanken, unsere gedanklichen Fähigkeiten, die so erdgebunden und zeitgebunden sind, die so informationsabhängig sind, dass wir unsere Schlüsse ziehen und zwischen Bös und Gut entscheiden können, zwischen richtig oder falsch. Wie könnten wir uns anmaßen, unsere Gedanken, unsere Wege mit denen Gottes zu vergleichen, der so unendlich viel mehr an Wissen, an Kapazitäten und Fähigkeiten hat, der ganze Universum schaffen kann. Und unser Eins ist froh, wenn er was Ordentliches kochen kann, das dann auch schmeckt. Ist auch ein schöpferischer Akt. Ich sage das, weil ich so gern koche. Der Jesaja begründet es, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Muss man sich ja mal überlegen, in welcher Zeit das so gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man liegt im Sommer im Gras, schaut in den Himmel hinauf. Man sieht die Vögel fliegen. An der Flughöhe erkennen wir, ob es bald regnet oder nicht. Oder meinen wir zumindest. Dann kommen wir zu den tiefer liegenden Wolken, falls es welche gibt. Wenn die nicht da sind, die ganz hohen Zirruswolken. Und wenn man die gedanklich und optisch übersprungen hat, dann kommt man langsam an diesen Begriff der Unendlichkeit ran. Man sieht und sieht und sieht und stößt auf keine Begrenzung mehr. Und so muss es für die Menschen damals auch gewesen sein, muss es für Jesaja gewesen sein, wenn er einen solchen Satz prägt, höher als der Himmel. Und da ist der Himmel erstmal gar nicht so metaphysisch gedacht, der Ort, wo Gott wohnt, irgendwo in der Unendlichkeit des Weltalls und drüber hinaus. Nein, das ist einfach der Blick ins Weite, ins Unendliche. Und die Seele, die verfängt sich dann ein Stück weit drin. Und dann plötzlich richtet man sich auf und sieht den Garten, das Haus, was alles plötzlich ganz nah ist, wo die Begrenzungen unseres Lebens im Vergleich zu dieser Unendlichkeit des Himmelsblicks wieder ganz deutlich werden. Und selbst dann, dieses Bild hinkt, selbst dann, wenn unsere Vorstellung von Unendlichkeit irgendwo fassbar wäre, ist es doch noch zu klein und zu menschlich gedacht im Vergleich zu dem, was Gott in der Lage ist, wahrzunehmen und zu gestalten. Nicht umsonst beende nicht nur ich, sondern die meisten aller Predigerinnen und Prediger ihre Predigten mit dem Hinweis auf Gott, dessen Frieden höher ist als alle unsere Vernunft. Weil selbst wenn man versucht, Gottes Wort auszulegen, tut man es in der Begrenztheit des menschlichen Daseins und des menschlichen Könnens. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Wir hätten vor 20 Jahren vielleicht gesagt, was soll da jetzt Besonderes dran sein, ein bisschen Regen und ein bisschen Schnee. Kommt doch regelmäßig, ist doch selbstverständlich. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass wir so langsam lernen, durch eigene Anschauung die Wichtigkeit, die für Menschen, die in Israel, in Jerusalem lebten, von Regen oder vielleicht sogar mal Schnee nachzuempfinden. Die trockenen vergangenen Jahre, die wir hatten, die haben uns da die Augen geöffnet, dass die Selbstverständlichkeit, die da vom Himmel fällt, wo Rudi Carrell vor 30 Jahren gesungen hat, wann wird es mal wieder richtig Sommer mit Sonnenschein von Frühjahr bis September. Ja, das haben wir jetzt seit Jahren. Ne? Plötzlich wissen wir, wie sehr der Regen, der Schnee nötig ist, damit unsere Lebensgrundlagen erhalten werden. Und genauso wie dieser lebensspendende Regen, den man im alten Israel schon weitaus mehr wertschätzen konnte, als wir das in unserer jüngeren Vergangenheit getan haben, genauso lebensnotwendig. Ohne Regen wächst nichts. Ohne Regen gibt es kein Brot. Ohne Regen verhungern wir irgendwann. Und genauso lebensnotwendig soll sein Wort sein. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, spricht Gott der Herr. Es wird nicht wieder leer zurückkommen zu mir. Wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist was anderes als, man sagt ja nichts, man redet ja bloß. Das ist ein wirksames Wort. Ein Wort, das in unserem menschlichen Leben was verändern kann. Das nicht wie ein Boomerang zurückkehrt, ohne dass es etwas erreicht hat. Und da ist natürlich die Sache auch ein bisschen schwierig mit dieser Wahrnehmung des Wortes. Klar, die Zeit der Propheten ist heutzutage vorbei. Jesaja, in diesem Fall der zweite Jesaja, Deutero-Jesaja, war einer der großen Propheten, denen die Gnade geschenkt wurde, dass Gott mit ihnen spricht, in Auditionen und Visionen. Und dass es Gott war, das wissen wir im Nachhinein, weil das, was sie gesagt haben, sich auch bewahrheitet hat. Die Zeit der Propheten allerdings ist dann vorbei, als Gott seinen Sohn geschickt hat. Und jetzt haben wir das Wort, das aufgeschrieben ist, das in jedem Haushalt liegt, das gelesen werden möchte und das durchs Lesen und durchs Verstehen in uns und für uns lebendig wird. Sonst ist es auch nur ein totes Wort. Es gibt natürlich auch andere Strömungen, die sagen, ach, heute Nacht hat der liebe Gott mit mir geredet und der Heilige Geist hat mich besucht. Da heißt es dann immer, prüft die Geister. Und womit kann ich die Geister prüfen? Ausschließlich mit dem geschriebenen Wort der Heiligen Schrift. Alles andere ist Schamanismus. Und selbst wenn es in unserer Kirche praktiziert wird und als charismatische Bewegung großen Zulauf hat, bin ich da sehr, sehr skeptisch, ob das, was dort gehört wird, tatsächlich das lebendige Wort Gottes ist, das nicht leer zurückkommt. Ich stelle meine Predigt immer ins Internet und ich weiß, dass ich für die gerade gesagten Worte geschimpft werde. Aber für die Wahrheit lasse ich mich gern schimpfen. Das Wort Gottes wird ausgesprochen, ist ausgesprochen, will jetzt nicht mehr gehört, sondern gelesen und verstanden werden. Und dann kommt es auch nicht leer, wie eine leere Versprechung zurück zu Gott, sondern wirkt. Und es ist ein Wort, das verlässlich ist. Denken wir an die Noah-Geschichte. Der Regenbogen als Zeichen, das nicht wieder aufhören soll, Regen und Sonnenschein, Frühjahr und Herbst, Tag und Nacht, sondern dass Gott seiner Schöpfung ein Bestandsversprechen gegeben hat. Und manchmal habe ich den Eindruck, bei allen Versuchen, die wir Menschen anstellen, unsere Schöpfung ordentlich zu ruinieren, ist es auch ein Zeichen der Wirkmächtigkeit von Gottes Wort, dass wir immer noch eine funktionierende Lebensgrundlage haben. Auch wenn es zunehmend kritischer wird. Denn, so heißt es, ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das ist ein Wegsegen. Nach vorne gerichtet und gleichzeitig erinnert er an die Erfahrung, die Israel gemacht hat. Der Weg, der lange Weg zurück aus Babylon, nach Hause, nach Jerusalem. Als sie damals nach Babylon geführt wurden, war alles andere als Frieden. Da war Niederlage, da war Depression. Da war alles andere als Freude, da war Trauer. Sie sind zurückgekehrt mit Freuden, und voller Erwartung, was sie alles miteinander auf den Weg bringen würden, den Tempel wieder aufbauen, alles wieder so werden lassen, wie es mal war, zu den goldenen Zeiten. Jetzt zwischendrin, auf halbem Weg, spricht Jesaja wieder zu ihnen, ermahnt sie, auf dem richtigen Weg zu bleiben und zeigt ihnen diesen Weg. Geht ihn mit Freude und geht ihn in Frieden. Das gilt nicht nur für die Bewohner Jerusalems zur Zeit Jesajas, das gilt auch für uns jetzt und hier. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.